Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Bei uns geht es heute um den ersten feministischen Roman Italiens. 1906 erschien Eine Frau von Sibilla Aleramo. Das Buch war damals ein Skandal und wurde zu einem internationalen Ereignis. Maxim Gorki, Stefan Zweig und James Joyce wollten Aleramo kennenlernen. Jetzt gibt es eine neue Übersetzung von Ingrid Ickler. Sie erzählt uns gleich mehr. Im spanischen Valencia machen wir außerdem Station. Zuerst geht es um jemanden, der sich eigentlich vor allem auf das Performative versteht, ein Bühnentier sozusagen und ein Soundkünstler. Der Mann heißt Max Oravin, ist 40 Jahre alt, kommt aus Graz, war aber auch in Reykjavik zu Hause und tritt mit seinen Sprach-Geräusch-Text-Performances auf allen großen Festivals auf. Jetzt hat er nicht zur Stimme, sondern zum Stift gegriffen oder zum Computer und seinen ersten Roman vorgelegt. Toni und Toni. Der Titel, so scheint es, nimmt schon das enthusiastische Ineinanderverschmelzen in einer Liebesbeziehung vorweg. Jan Drees weiß mehr.
Spätestens seit Reinhold Götz 1983 beim Klagenfurter Bachmann-Wettlesen mit einer Rasierklinge die eigene Stirn ritzte, gelten selbstverletzende Einschnitte als ein prägender Topos der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Von Elfriede Jelineks ebenfalls 1983 veröffentlichtem Roman Die Klavierspielerin über die ritzende Heldin in Lucy Frickes Durst ist schlimmer als Heimweh-Debüt bis zum Seppuku in Christian Krachts Die Toten. Der Schnitt ins Fleisch steht für verschiedene, nur im Schmerz aushaltbare Differenzen, wahlweise gegenüber dem eigenen Körper, der privaten Umwelt oder gleich der Gesellschaft als Ganzer. Das Ritzen ist ebenfalls eine der prägnantesten Bewegungen im kurzen Prosadebüt Max Oravins, der mit Toni und Toni die Geschichte einer symbiotischen Liebesbeziehung erzählt. Das junge Künstlerpaar Thomas und Antonia lebt unter prekären Umständen in Österreichs Hauptstadt Wien. Sie planen eine Tanzperformance, wollen aufbrechen, aus- und emporsteigen. Doch nicht nur die Linien, die die psychisch labile Antonia in ihre Unterarme zeichnet, sondern auch die nächtlich gezogenen Kokslines verunmöglichen die Erfüllung ihres Traums.
Wenn ich später und von da an Toni frage, warum sie sich verletzt, sagt sie immer in Variation, was sie an diesem für mich ersten, für sie erneuten rückfälligen Tag gesagt hat. Eine Verdunkelung meines Weltbilds, eine Klärung des ihren. Sie sagt, dass sie in diesen Momenten aus der Welt verschwinde. Oder, dass die Welt sich von ihr zurückziehe, sich vor ihren Augen immer weiter entferne, sie allein lasse mit Worten, die anschwellen in ihr, bis diese Worte, ein rasend müder Weltersatz, alles ausfüllten und die Welt und Toni verschwenden.
Achronologisch in Rückblicken und Vorausgriffen, zeitlich nicht immer genau zu verortenden, ineinander verwobenen Szenen entfaltet Toni und Toni das Tableau einer dysfunktionalen Liaison. Während Antonia ihren Körper über das Ritzen zu kontrollieren sucht, findet Thomas seine rettende Struktur in buddhistischen Schmerzphilosophien und einer akribischen Aneignung der japanischen Sprache, der einzelnen Kanji genannten Schriftzeichen, die er in ihre bedeutungstragenden Einzelteile, die Radikale, zerlegt.
Mein Plan ist, die Bedeutung der 2000 wichtigsten Kanji nach 7-8 Monaten zu kennen. Mit der Aussprache taste ich mich langsamer vor. Für die 6000 wichtigsten Vokabeln gebe ich mir, wie ich schätze, wie ich anordne, 2-3 Jahre Zeit.
Sitzend meditierendes Zazen, auf der Körperebene linguistisches Büffeln fürs Hirn, auf der Suche nach immer treffenderen Bezeichnungen einer fremd erscheinenden Welt, das ist Thomas' Plan, der nur vage aufzugehen scheint. Ohne wörtliche Rede, in einer zergrübelnden, teilweise analytischen Sprache versucht Thomas, der Ich-Erzähler dieses Buchs, einer unübersichtlichen Lage Herr zu werden. Das Leben aber schnürt ihm die Luft zum Atmen ab, auch die Sprache wirkt stellenweise wie vakuumiert.
Weiß ist die Zeit, die nicht vergeht. Schwarz der Wortstrom, auf den mein Denken schaut.
Das geförderte Tanzprojekt droht zu scheitern. Antonia liegt depressiv verstimmt im Bett. Keine rosigen Aussichten. Beide sind abhängig vom österreichischen Arbeitsmarktservice. Schönheit sieht Thomas seltener in den japanischen Schriftzeichen oder im Buddhismus, häufiger im feinen Narbenverlauf seiner psychisch erkrankten Partnerin, im Kintsugi ihrer schmerzhaften Autodestruktion.
Die meisten der Narben, die Tonis Haut überziehen, sind fein wie mit einer Feder gezogen. Dünne Risse im Porzellan, mit Gold ausgefüllt. Eine Teeschale, das kostbarste Objekt eines Meisters des Sado. Spuren der Zeit.
Nach Martina Hefters »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« ist Max Orawiens »Toni und Toni« der zweite deutschsprachige Roman dieses Bücherherbstes, der die Sphären des Prekariats auf der einen, der Tanzkunst auf der anderen Seite zusammenbringt. Während Hefters Geschichte Resilienz, Zuversicht und die tröstliche Liebesform der Caritas poetisiert, ist Toni und Toni selbstzerstörerisch und zeigt zwei hilflos Ertrinkende, die sich fatalerweise aneinanderklammern. Bereits jene Gedichte Orawiens, die abgedruckt sind in der Lyrik von jetzt drei Anthologie, wirkten im Jahr 2015 wie Entgrenzungsprotokolle. Da stehen Verse wie »Das Auge ist das Abziehbild des Himmels«, »Der Fingernagel löst die Netzhaut, trennt das Aug vom Sehnerv.« Sie weisen auf die zentralen Themen dieses 9 Jahre später entstandenen enigmatischen Erzähldebüts. Toni und Toni bietet sowohl auf der strukturellen als auch auf der Figurenebene weder einen Ein- noch einen Ausgang. Lediglich meditative Verharrung oder depressives Herumliegen bieten eine Möglichkeit des Überlebens, des Aushaltens, des irgendwie Durchkommens. Bekanntlich ist jeder Mensch ein Abgrund und es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Doch hier, in diesem Roman, besteht tatsächlich die Gefahr, dass man am Ende selbst in besagten Abgrund hinabstürzt, aus Vergeblichkeit, ob der tristen Aussicht in dieser klaustrophobisch-hermetischen Schmerzgeschichte.
Soweit Jan Drees über Max Orawien, Toni und Toni, Droschel Verlag, 112 Seiten für 21 Euro. Wir bleiben bei den komplizierten Beziehungsgeschichten. Eine Suche bildet nämlich den roten Faden des Romans, um den es jetzt geht. Eine Frau fahndet in der spanischen Mittelmeermetropole Valencia nach ihrer auf mysteriöse Weise verschwundenen Freundin und stößt dabei auf die finstere Geschichte der katholischen Kirche. Die Taucherin lautet der Titel dieses Buches, vorgelegt von der jetzt 47-jährigen Schriftstellerin Verena Boos. Maike Fessmann ist ihr nach Valencia gefolgt.
Als Tourist kennt man das Phänomen. Man streift durch einen Ort, besichtigt Kirchen, bewundert Gemälde. Die Welt präsentiert sich als schöne Oberfläche. Eine ganze Industrie arbeitet daran, wenigstens ein paar Tage im Jahr das Gefühl touristischer Wahrnehmung zu erzeugen. Und doch wissen wir, egal ob wir durchs bayerische Bamberg stromern und im berühmten Dom neben möglicher Andacht auch Schutz vor dem Regen finden, oder ob wir uns durchs mediterrane Valencia treiben lassen, dass Sakralbauten die Macht der Kirche demonstrieren und Ehrfurcht erzeugen sollen. In ihrem dritten Roman »Die Taucherin« erzählt Verena Boos von zwei Frauen Ende 40. Sie sind Freundinnen seit der Kindheit. Amalia ist im Schwarzwald aufgewachsen und eine begeisterte Kletterin, Marina in Valencia. Sie arbeitet im Oceanographic, dem größten Aquarium Europas, und liebt das Tauchen. Und eines Tages ist sie tatsächlich abgetaucht, einfach verschwunden. Amalia, die deutsche Freundin, die als 6-Jährige ihren Vater während eines Forschungsjahrs nach Valencia begleiten durfte und fast so etwas wie eine Schwester für sie ist, wird durch einen anonymen Anrufer alarmiert und beginnt sie zu suchen. Mitten in einer eigenen Lebenskrise.
Irgendwann, beinahe überraschend, kam ihr 40. Es kamen die Pandemie und der Krieg. Was nach Möglichkeiten geschmeckt hatte, nach Wandelbarkeit, fühlte sich fragil an. Ihre Entscheidung für die Wissenschaft schien sie zu spät gefällt zu haben. Seit ihrer Doktorarbeit hatte sie sich von einer befristeten Projektstelle zur nächsten gehangelt, hatte hinter Jüngeren das Nachsehen und mit den Jahren nahm sie wahr, wie sich der Blick der anderen veränderte.
Nun hätte die Kulturwissenschaftlerin endlich eine feste Stelle in Valencia antreten sollen. Doch ohne Begründung sagt man ihr ab. Es ist ein eindrucksvolles Kunststück, wie Verena Boos die Leser mit verschiedenen Dingen versorgt. Mit dem Glück der schönen Oberfläche, wenn wir Amalia auf der Suche nach Marina durch das Netz bekannter Anziehungspunkte begleiten, aber auch mit einer Romanhandlung voller lebendiger Charaktere, die so spannend ist, dass eine Zeit lang kaum auffällt, welch dunklen Stoff sich der Roman einverleibt. Dabei ist der Zwiespalt zwischen touristischer Fassade und gesellschaftlicher Wirklichkeit immer kenntlich. Über die Witwe Amparo, die ihr Haus an Marina verschenkt hat, im einstmals verrufenen, mittlerweile hippen Fischerviertel El Cabanial, heißt es:
Sie hatte ein Leben lang gearbeitet, aber unter den spanischen Bedingungen ihrer Zeit reichte das nirgendwo hin. Amalia erinnerte sich an ihr Erschrecken über diese Armut, als sie Marina das erste Mal in diesem Haus besuchte und der Vorbesitzerin begegnete. Reis mit Tomate, Knoblauch, ein bisschen Olivenöl, ein Schlückchen Rotwein aus dem Tetrapack, Portionen für ein Vögelchen.
Hat Marinas Verschwinden etwas mit ihrem Einsatz für die Bürgerinitiative zu tun, die für den Erhalt El Cabanials und des großen Parks gekämpft hat, der im trockengelegten Flussbett des Turia zur grünen Lunge der Stadt geworden ist? Doch das ist Jahre her. Dass Marina dabei mit ihrem Bruder Felipe, einem Immobilienentwickler, aneinander geriet, erfährt Amalia bei ihren Recherchen. Steckt also eher eine Familienangelegenheit dahinter? Bebes Robados, das Phänomen der systematisch geraubten Kinder, bildet den dunklen Hintergrund des Romans. Während der Franco-Diktatur begonnen und mit Hilfe der katholischen Kirche bis in die 1990er Jahre fortgeführt, wurden Kinder ihren Müttern nach der Geburt weggenommen, oft unter dem Vorwand, sie seien gestorben, und von anderen Familien adoptiert. Eine Form des Menschenhandels, die seit einigen Jahren vor Gericht steht. Auch als größte Fluchthelferorganisation für Nazis spielt die katholische Kirche im Roman eine entscheidende Rolle. Seine Bauweise hat sich Verena Boos offenbar bei der gotischen Seidenbörse abgeschaut, dem elegantesten Wahrzeichen Valencias.
Das größte Kunststück der Lonja lag im Verborgenen, eine steinerne Wendeltreppe, die so kunstvoll und millimetergenau zusammengefügt war, die Treppenstufen in der Außenwand verankert, dass sie ohne Zentralachse auskam. Sie wand sich wie ein Schneckenhaus und war stabil ohne innere Mitte.
Trotz des Stoffs ist die Taucherin von Licht und Wärme belebt. Als wäre Verena Boos bei Joaquin Sorolla, dem impressionistischen Maler des mediterranen Gleisens, in die Lehre gegangen. Nach diesem intelligenten Roman wird man sie endgültig als bemerkenswerte Schriftstellerin wahrnehmen.
Das meint Maike Fässmann über Verena Boos, die Taucherin, Kanon Verlag, 288 Seiten für 24 Euro. Una Donna, eine Frau, so heißt ein Buch, das 1906 schon kurz nach seinem Erscheinen zu einem Ereignis wurde. Heute spricht man von dem ersten feministischen Roman Italiens. Geschrieben hatte ihn die damals 30-jährige Journalistin Sibilla Aleramo. Auf Deutsch ist jetzt eine Neuübersetzung von Ingrid Ickler erschienen. Guten Tag, Frau Ickler.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Frau Ickler, was war denn damals das Aufsehenerregende an dem Roman?
Das Aufsehenerregende war, dass hier eine Frau über ihre Emanzipation geschrieben hat. Dass sie geschildert hat, aus was für einer Situation sie kam, nämlich aus einer gewalttätigen Situation, aus einer sehr engen Situation, die für sie als intellektuelle und sehr gebildete Frau einfach nicht mehr lebbar war. Und es war auch aufsehenerregend, weil sie ihren Sohn zurückgelassen hat. Das war der Preis, den sie gezahlt hat für ihre Freiheit. Und das war doch sehr ungewöhnlich für diese Zeit.
Man muss sich in Erinnerung rufen, dass es so etwas wie Scheidung natürlich nicht gab, dass die Ehefrau auch im Grunde genommen Besitz des Mannes war. Aber noch einmal auch zu dem, was sie in dem Roman ja erzählt, zu dieser Herkunft, die einerseits mit etwas Aufgeklärtem zu tun hatte, nämlich mit Mailand, andererseits aber mit Süditalien. Was war das für ein Haushalt, aus dem sie stammte?
Sie stammte aus einem bürgerlichen Haushalt, geboren in Mailand, hat auch eine gute Schulbildung genossen dort, hat eine sehr enge Bindung zu ihrem Vater gehabt, hat noch drei Geschwister gehabt und war sehr wissbegierig, hat wahnsinnig viel gelesen. Ich würde fast sagen, sie war eine frühreife junge Frau. Und dann erlebte sie eine Zäsur in ihrem Leben. Sie musste nämlich umziehen in den Süden Italiens. Ihr Vater hat dort eine Stelle bekommen. Und damit begann nicht nur ihr persönlicher Niedergang, sondern auch der Niedergang der gesamten Familie. Denn die Verhältnisse dort waren nicht so offen wie in Mailand. Das Ganze war sehr eng, die soziale Kontrolle war sehr groß. Sie konnte ihre Schulbildung nicht weiterführen, weil es dort einfach keine Schule für sie gab. Und sie ist dann in die Firma ihres Vaters eingetreten.
Genau, der Vater hat sie gefördert. Er wurde auch eigentlich idealisiert. Das wird in dem Buch, das eben autobiografisch ist, ja deutlich. Während die Mutter eine Lehrstelle ist. Die Mutter scheint sich ja dann zurückzuziehen.
Eine Lehrstelle würde ich die Mutter nicht nennen wollen, denn die Mutter ist eine Art Gegenpol zum Vater. Der Vater wird tatsächlich glorifiziert. Die beiden gehen gemeinsam spazieren, die tauschen sich aus. Man hat fast das Gefühl, als sei die Tochter die Ehefrau, auch eine intellektuelle Sparringspartnerin für den Vater. Und die Mutter ist eine klassische Frau ihrer Zeit. Das heißt, sie hat sich um Kinder und Haushalt gekümmert. Und als sie dann umgezogen sind, stellt sich so langsam heraus, dass sie an einer Depression leidet, was aber nie wirklich benannt wird. Sie unternimmt dann auch einen Selbstmordversuch, der auch nicht so benannt wird und endet in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Tochter wendet sich bewusst von ihr ab. Sie ist aber trotzdem immer da. Denn in dem Moment, als Sibylle Alayrama sich klar wird, dass sie in einer ähnlichen Gefangenschaft steckt, entdeckt sie plötzlich die Nähe zu ihrer Mutter wieder.
Das wird in dem Roman ja reflektiert, auch diese Verächtlichkeit, für die sie sich dann später schämt, die sie der Mutter entgegengebracht hat. Wie schafft sie denn, in diesen Prozess der Emanzipation einzutreten? Wie beschreibt sie das?
Sie beschreibt das in Andeutungen. Denn man darf nicht vergessen, dieser Roman erscheint 1906. Es ist schon fast ein Skandal, dass eine Frau überhaupt eine Art Roman schreibt, der so autobiografisch ist. Sie benennt viele Dinge nur sehr vage, deutet nur an, was auch das Übersetzen nicht einfach gemacht hat. Die Lesenden erleben diesen Prozess mit, der mit ganz vielen Zweifeln behaftet ist. Sie versucht, ihre Bildung weiter zu pflegen, weiter zu lesen. Sie sagt an einer Stelle, dass sie ihr gesamtes Wissen auch über die Liebe aus Büchern bezieht und hat natürlich eine völlig verquere Vorstellung darüber, was Liebe eigentlich ist und was eine Beziehung eigentlich bedeutet. Und dieses Lesen, Nachdenken, das ist so der erste Schritt zu ihrer Emanzipation. Dann wird sie Mutter, ihre Situation verändert sich dramatisch in negativer Weise. Und irgendwann entdeckt sie das Nachdenken wieder, das Reflektieren wieder und auch das Schreiben. Und das ist ihr Halt und das ist ihr Anker, dass sie schreibend reflektiert über ihre Situation und sich dann auch wirklich richtig klar macht, wo lebe ich, wie lebe ich, möchte ich so weiterleben.
Sie haben schon angedeutet, Ingrid Ickler, dass Sibylle Alayrama mit diesem Roman eine Art Skandalerfolg gelandet hat, weil sie ja ihren Sohn zurücklassen musste. Es kommt auch alles vor in diesem Buch. Wie hat man denn auf sie geschaut? War das für die Journalistin, die ja auch schon berufliche Erfahrungen gesammelt hatte, ein Befreiungsschlag, diesen Roman zu veröffentlichen?
In jedem Fall. Das hat ihr den Zugang zu ganz neuen Kreisen, auch literarischen Kreisen, eröffnet. Das hat ihr ein völlig neues Leben eröffnet. Ein selbstbestimmtes Leben, denn man darf nicht vergessen, dass sie, obwohl sie relativ wohlhabend war, überhaupt keine finanziellen Mittel mehr hatte, weil sie, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, das Eigentum ihres Mannes war. Das heißt, sie hat überhaupt kein Geld gehabt und musste sich über Wasser halten. Sie hat geschrieben, sie war als Journalistin tätig, aber ihr literarisches Schaffen ist dort erst möglich geworden.
Inzwischen würde man sagen, ist die gesellschaftliche Entwicklung ja sehr weit fortgeschritten. Gibt es denn etwas, was für uns heute relevant ist, wenn wir diesen Roman aufschlagen?
Das ist eine gute Frage. Als allererstes geht es den Lesenden vielleicht genauso wie mir. Man wird berührt. Die Grausamkeit, die Gewalt scheint immer durch, auch wenn sie nicht offen ausgesprochen wird. Und das Zweite, was ich für ganz wesentlich halte, ist, dass Bildung der Schlüssel zur Emanzipation ist.
Ingrid Ickler war das. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Eine Frau in der Übersetzung von Ingrid Ickler liegt vor bei Eisele mit einem Nachwort von Elke Heidenreich, 288 Seiten für 23 Euro. Heute Abend ab 20:30 stellt Nora Bossong ihren neuen Roman Reichskanzlerplatz vor, in Lesung und Gespräch mit Wiebke Poromka. In Forschung aktuell nach den Nachrichten geht es auch um den Atommüll und was damit passieren soll. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Maike Albart.